This is Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.
Es ist Mittwoch, der 4.2.2026. Wie immer hört ihr Doppelpass live on air und unsere heutigen Studiogäste Andreas Müller und Görkan Özkarar. Schön, dass ihr da seid, Männer.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke auch von meiner Seite. Vielen Dank für die
Dann
Einladung.
Dann stellt euch doch mal für unsere Hörer, die jetzt nicht ganz so tief drin sind, vor.
Also ich, Andreas Müller, U19-Trainer beim SV Waldhof Mannheim, 46 Jahre, bin ledig, nicht verheiratet, habe zwei Kinder, genau, selbstständig und mache das schon leidenschaftlich in diesem Verein seit 2007 mit einer kurzen Pause.
Ja, ja, Görkan Özkarar, Teammanager der Leistungsmannschaften U17, U19 und U21. Bin seit 2007 beim SV Waldhof Mannheim, hatte das Glück und zu dieser Zeit, möge im Himmel ruhen, Walter Brath kennenlernen zu dürfen. Und für mich absolut Top-Mensch. Und so hat meine Geschichte beim SV Waldhof Mannheim angefangen. Und heute sitzen wir hier in der Runde. Auch da nochmal Dankeschön für die Einladung.
Gerne, wir freuen uns auf jeden Fall. Ich würde gleich gerne mal einhaken, dann Teammanager, hört sich immer klasse an. Was ist denn so dein Aufgabengebiet? Weil das ist ja jetzt auch kein feststehende Jobbeschreibung. Wie definiert sich das denn für dich, die Aufgabe als Teammanager?
Ja, in erster Linie ist es so, dass ich für den Bereich die Organisation verantwortlich bin, im Leistungsbereich für die U17, U19 und U21. Das heißt, die Organisation, was die Spieltage angeht, ist in meinem Aufgabenbereich auch jetzt gerade mit der U17, wenn wir in der Bundesliga spielen. Und auch da der Kontakt zu den Schiedsrichtern vor Ort. Bin für den Tagesablauf dann verantwortlich. Was dazu kommt, ist auch nochmal U17. Die Jungs, wir haben Auswärtsspiele mit Übernachtungen. Da müssen die Räumlichkeiten müssen da gebucht werden, wo die Jungs dann sind teilweise Destinationen. Die kannst du nicht am Tag bewältigen. Das heißt, du musst übernachten. Genau, und dann auch natürlich die Verpflegung für die Jungs. Und bin im engen Austausch mit Matthias Findeisen, der verantwortlich ist im Bereich Organisation beim SV Waldhof Mannheim. Langweilig wird nicht. Macht riesen Spaß. Es sind Aufgaben, auch ärztliche Untersuchungen zum Beispiel, die jetzt gerade ansteht für die U17. Die Jungs müssen auf Herz und Nieren gecheckt werden. Wenn du in der höchsten Liga spielst in Deutschland und da stehst du auch mit den Ärzten immer im Kontakt, dass du zeitnah Termine bekommst, die organisierst, die natürlich auch wahrgenommen werden müssen. Und für diese Bereiche bin ich zuständig und es macht riesen Spaß, im Team zusammenzuarbeiten und vor allem mit jungen Menschen zu arbeiten. Das ist wirklich die Zeit, die du investierst, die investierst du wirklich für eine tolle Sache und es macht jeden Tag Spaß, wenn du den Alsenweg betrittst.
Andreas, du hast eben schon angesprochen, ihr beide angesprochen, ihr seid schon lange dabei. Die Frage geht erstmal an dich, Andreas. Wie hat sich denn so die Jugendarbeit beim Waldhof so die letzten Jahre verändert? Wir sind ja dann weg von Anpfiff ins Leben. Was hat sich denn seitdem so deiner Meinung nach am meisten verändert und wie hat sich so niedergeschlagen?
Gut, wo Anpfiff ins Leben halt raus ist, sind wir ja quasi mit der U17, bin ich ja runter in die U17 als Cheftrainer, sind wir in die NLZ-Liga aufgestiegen. Ja, und seitdem ist ja auch ein bisschen so wieder der Zug und wir müssen NLZ werden und ja, und da ist auch schon das Konzept quasi, schon ein bisschen Entwicklung, auch mit Kai Hertling und wie gesagt Matthias Findeisen auch zu erwähnen, haben wir da schon in eine andere Richtung, ja, dass wir auch eigenständig stehen und auch nicht auf die finanziellen Mittel von Anpfiff ins Leben angewiesen sind, ja, und da auch ein eigenes Konzept zu entwickeln quasi, genau.
Seid ihr da oder warst du da mitbeteiligt, das Konzept zu entwickeln, so ein bisschen oder mit einbezogen? Oder
wie gut, ich meine, wir sind immer mit dem Austausch mit Kai Hertling und so weiter, aber ja, wir haben eine gewisse Spielphilosophie, ich habe eine gewisse Spielphilosophie, die deckt sich eigentlich auch so ein bisschen mit Kai seine Spielphilosophie. Klar sind es immer ein bisschen Unterschiede oder Nuancen, wo man verändern muss oder sollte, aber wir denken da relativ ähnlich, ja.
Und wenn wir schon beim Thema NLZ sind und man möchte NLZ werden, wie ist denn da so der Stand? Kannst du da was sagen?
Also weiß ich nicht, ob ich offiziell was sagen kann oder nicht, aber wir sind relativ gut, es wird Sachen eingereicht und sind quasi in der Findungsphase noch. Klar ist, der DFB sollte dann irgendwann zu uns demnächst kommen und die Örtlichkeiten begehen, anschauen und dann vielleicht sein Go geben, was für uns natürlich eine Top-Entwicklung wäre, auch qualitativ hochwertigere Spieler zu bekommen, um dann in den Profifußball heranzuführen. Ja.
Okay, du hast das gerade erwähnt. Gibt es schon, wie sagt man, eine Timeline, wann ihr gern fertig sein würdet, wann der DFB vorbeikommt? Und angenommen, es klappt alles, wie lange würde das denn dauern, bis wir dann offiziell NLZ sind?
Also wie gesagt, klar gibt es immer Bewerbungsverfahren. Tendenziell geht es immer dann vom 1.7. ab, wird der Start beginnen. Ja. Dass wir tendenziell vielleicht sogar dieses Jahr NLZ werden. Aber das muss ja, wie gesagt, der DFB entscheiden und ja, da sind wir nicht involviert. Wir werden immer Sachen zu hören bekommen, aber direkt im Gespräch ist halt Kai und Herr Schober quasi, die wissen da ein bisschen mehr die Details.
Ja, also beim letzten Presseartikel, den ich da gefunden habe, nochmal, ich habe mir das auch nochmal angeschaut, im Nachgang war irgendwie die Rede, dass im Frühjahr jetzt ein Auditierungstermin sein soll vom DFB. Frühjahr ist natürlich auch nicht so wirklich eingegrenzt, aber seitdem hat man auch nichts mehr gehört, aber gut, dann sind wir mal positiv gestimmt.
Wie gesagt, das ist richtig.
Definitiv.
Und der Termin ist auch schon vorgegeben. Wir wissen den Termin schon, aber wie gesagt,
okay.
Den verraten wir nicht okay. Von unserer okay. Seite aus.
Genau. Was mich nochmal interessieren würde, im Prinzip ist es ja so, dass strebt ja das NLZ an. Ihr habt ja auch im Leistungsbereich dann eben mit U17 und 19 dann auch Teammanager auch und wie gesagt auch verschiedene Leute, die ja mit gewissen Philosophien dran gehen. Habt ihr insgesamt ein Konzept für alle Mannschaften, auch mit einer Spielidee? Ich meine, ich habe ja mal meinem halbleiden Wissen irgendwie, weiß ich ja, dass dann teilweise auch Spielsysteme bei Profivereinen teilweise bis in die Jugendmannschaften runter vorgegeben werden. Wobei ich denke, das wird wahrscheinlich pro Cheftrainer vielleicht auch mal wechseln. Wie ist es, seid ihr da aufgestellt oder wie sind wir da aufgestellt?
Also da ist definitiv ein Gesamtkonzept vorhanden quasi. Wir haben trotzdem ein bisschen Freiheiten als Trainer, aber wie gesagt, da gibt es schon eine Spielphilosophie. Wir haben auch regelmäßige Trainersitzungen quasi, wo wir das heranführen, teilweise auch an die Trainer, wo vielleicht ein bisschen unerfahrener sind. Und wie gesagt, dann werden wir auch immer so, oder machen wir auch tendenziell Fortbildungen, teilweise von uns selber als Cheftrainer gemacht oder von Kai Hertling quasi auch. Genau, dass wir auch da eine gemeinsame Philosophie haben, wie wir auch erfolgreich sind, Fußball spielen und halt auch die Jungs weiterentwickeln für die Profis.
Dann nochmal nachgeschoben vielleicht, weil es ist so, es wurde ja auch angesprochen, dass Anpfiff ins Leben raus ist. Also erstmal man da natürlich auch finanziell ein paar Abstriche machen musste, gehe ich mal davon aus. Jetzt stellt sich die Situation ja da so dar, dass auch von der GmbH-Seite mit Matthias Schober jemand ist, der nach außen hin auch großes kommuniziert, dass ein großes Augenmerk auf die Jugendarbeit gelegt werden soll. Wie ist denn das aus eurer Sicht? Ihr seid ja direkt dran. Hat es es sehr schwer gemacht ohne Anpfiff ins Leben und die finanziellen Mittel? Und B, merkt man das jetzt auch wieder in anderer Art und Weise, dass die GmbH jetzt verstärkt wieder ein Augenmerk drauf legt?
Gut, klar, das Finanzielle spielt wie bei allem immer eine große Rolle. Klar war es am Anfang nicht einfach. Ich glaube, da, wie gesagt, auch für Matthias, da so ein bisschen Strukturen reinzubekommen. Klar, das Funktionsgebäude kostet Geld. Wir mussten auch quasi auch ein bisschen runter mit dem Gehalt gehen, aber wir waren da halt auch, wir machen das halt auch aus Leidenschaft, auch zum SV Waldhof. Wir waren da auch die Ersten, wo wir gesagt haben, ja, machen wir. Aber klar ist jetzt auch dadurch, dass wir auch immer den einen oder anderen nach oben bringen können, wollen, sollen, ist halt auch der GmbH, das ist wichtig, so ein bisschen klar das Finanzielle mit reinfließen zu lassen, ja, um da auch positiv für uns, dadurch wird es auch natürlich ein bisschen einfacher, aber wir sind natürlich noch nicht so weit, dass wir sagen können, okay, wir können uns zurücklehnen und sagen, ey, geil, passt.
Okay. Gibt's denn da gerade Talente, wo ihr sagt, okay, da kann man den Sprung absehen Richtung Profibereich? Oder, also wahrscheinlich nennt ihr eh keine Namen, das kann man schon vorwegnehmen.
Gut, wir haben schon den einen oder anderen bei uns in der U19, wo jetzt auch im Trainingslager bei den Profis dabei waren. Wie gesagt, auch Denno ist ja quasi ein Name, der jetzt auch von uns, von der U19 hochgekommen ist, quasi letztjährige Kapitän von uns war. Das
ist Dennis Kirizu.
Genau, den Denno quasi genannt. Ja, ja. Und Denno. Wie gesagt, genau, wir haben jetzt, der ein oder andere war jetzt im Trainingslager dabei und den einen oder anderen haben haben wir jetzt auch schon hochgeschoben in die U21, dass er sich so ein bisschen an den Herrenfußball gewöhnt. Ja. Aber wir haben noch natürlich den einen oder anderen Kandidat auch weiter unten noch, wo wir sagen, oh, der hat Potenzial auch für mehr. Ja.
Also dennoch, aus meiner Sicht, wie gesagt, die Spieler, die Andi erwähnt hat, die kennen wir alle, mit denen haben wir gearbeitet. Ich kann mich an Denno erinnern, an seine Anfangszeiten, als er dazugestoßen ist, Teil der U19-Mannschaft war. Als junger Jahrgang, was ich damit sagen möchte, ist, dass diese Geduld, dieses ich werde es schaffen, ja, also ich glaube an mich, dass sich das letztendlich dann auch auszahlt. Denno hat in der ersten Saison als junger Jahrgang hat er kaum Spielzeiten gehabt, ist von der Familie weg nach Mannheim gezogen, Hut ab, hat es gut kompensiert, war auch immer fokussiert. Das ist eigentlich so, also wir, Andi als Cheftrainer oder ich in der Schnittstelle zwischen Trainer und Spieler, Wille können wir nicht beibringen. Entweder hast du den, ja, oder diesen Ehrgeiz, oder du hast ihn nicht. Bei Denno war es sehr interessant, dass er, wie gesagt, im ersten Jahr aus Elversberg zu uns dazugestoßen ist, sofort integriert und hat auf seine Chance gewartet. Im zweiten Jahr als älterer Jahrgang war er dann Mannschaftskapitän. Und da hast du schon gemerkt, dass der so reif wird, ja, dass er immer reifer wird und hast auch gesehen, dass er Verantwortung übernommen hat und hat dann auch den Sprung ins U21-Team dann mal zwischenzeitlich geschafft, wo er dann mal auch da integriert wurde in der U21. Und das Schönste ist, ich denke auch für Andi, das kann er zeichnen, ist, wenn wir wirklich Spieler aus den eigenen Reihen weiterbringen. Klar ist nicht jeder Spieler, der das schafft, ja, aber wenn du wirklich, ich sage immer so pro Saison mal einen dazu bringst, der es wirklich schafft, im ersten Step bei den Profis zu landen und sich dann weiterzuentwickeln, ich glaube, das ist ein Sechser im Lotto und das sollte unser Ziel sein, unsere eigenen Spieler auszubilden. Und Denno ist für mich so, Kenny auch, brauchen wir nicht drüber sprechen, aber aktuell Denno ist für mich das Beispiel, dass es auch funktioniert, wenn du diese Ruhe mitbringst, wenn du an dir arbeitest, wenn du glaubst und jede Trainingseinheit wirklich Gas gibst. Ja. Und letztendlich freut uns das sehr für Denno, dass er diesen Sprung jetzt geschafft hat. Ich wünsche ihm Gesundheit und hoffe, dass er sich da auch weiterentwickelt. Gell?
Kann das dann auch so ein bisschen so einen Zugeffekt quasi auslösen? Also okay, nicht nur monetär ist natürlich gut, ist dann vielleicht gibt es irgendwann eine Ablöse, das tut dem Verein unfassbar gut, aber auch einfach für andere Jugendspieler, die dann ein Vorbild irgendwo sehen in so einem Spieler dann?
Ja, das ist für uns halt brutal wichtig. Was man auch gesehen hat, die letzten Jahre, letztes Jahr waren auch 6 Spieler bei den Profis dabei, auch teilweise junge Jahrgang. Dieses Jahr waren auch wieder 3-4 Spieler dabei. Und das macht was mit den Jungs, das macht was mit dem Umfeld quasi. Und was ich auch vorhin im kurzen Smalltalk erwähnt habe, die Jungs reden immer untereinander. Ja? Und das zieht halt auch Jungs an, wenn die sehen, oh, da hat es wieder einer geschafft von der U19 über die U21 zu den Profis. Das spricht sich rum und dann sagen sie, ey, da gehe ich doch vielleicht mal zum Waldhof und versuche es in der U19, weil da ist meine Chance vielleicht besser wie in Hoffenheim oder anderen Vereinen. Ja?
Okay, vielleicht noch eine Anschlussfrage an Gökhan. Gökhan, du hast gemeint, genau, Wille kann man nicht beibringen, das bringt nicht wirklich so jeder mit. Wie ist das, oder auch gerne an dich die Frage, Andi, gibt's ab welchen Kriterien sagt ihr, okay, der ist reif für mehr? Also ist das wirklich so ein Eindruck von euch, oder spielt gut, hat einen guten linken Fuß, oder gibt's wirklich sowas wie Kriterienkatalog, den man abhakt und sagt, okay, der bringt das mit, der bringt das mit, der bringt das mit, den schicken wir mal, keine Ahnung, eine Mannschaft höher.
Also meine persönliche Meinung, das siehst du auch schon an der Körperhaltung. Du siehst das an einem Spieler, wie der sich verhält. Die Kommunikation zwischen Trainer und Spieler, wenn im Trainingsbetrieb Spielformen durchgeführt werden, ja, absolviert werden, und da siehst du schon, wie der das aufnimmt. Ja? Und du siehst, dass ein Spieler, der Ehrgeizspieler hat, dass der immer versucht, immer ein bisschen mehr wie die anderen zu machen. Ja? Also sei es auch nach dem Training mal 10 Bälle hingestellt und dann auf die Hütte geschossen. Ja? Also das sind so Anzeichen. Und ich denke, dass Andi hat auch talentierte Spieler unter sich gehabt in seiner Trainerkarriere beim SV Waldhof Mannheim. Und ich denke, er ist auch einer, der das dann auch frühzeitig sieht, wie sich das herauskristallisiert. Und seine Aufgabe ist es natürlich dann dementsprechend, die Jungs zu fördern und zu unterstützen.
Ja, also von meiner Seite aus her, ich bereite ja auch teilweise immer Präsentationen vor. Und da ist so ein bisschen klar, Wille auch, aber für mich zählt halt immer der Eigenantrieb. Ja? Wenn der nicht vorhanden ist, ist es eine ganz schwierige Situation. Und der ist bei mir der höchste Stellenwert. Ja? Wenn er will, ja, dann kann ich ihm was beibringen. Oder wir als Trainerteam, als Physio-, Athletiktrainer etc. Und deswegen sollte der Eigenantrieb ganz, ganz oben sein. Ja? Ich will es erreichen, dann fördern wir dich auch. Ja? Dann können wir dich biegen und versuchen, so zu machen, dass du eventuell den ersten oder den zweiten Schritt in den Profibereich kommst. Ja.
Beim Stichwort Wille muss ich ein bisschen dran denken. Du hast auch im Vorgespräch eben erwähnt, dass der Janne Sieter dein Co-Trainer ist. Ich glaube auch ein Spieler, der jetzt nicht unbedingt der bekannt ist dafür, dass er sehr viel Wille hat, wenn man den auf dem Platz sieht. Man sieht ihn nie mit hängendem Kopf oder sonst was, sondern der gibt immer die typischen und beschriebenen 110%. Was für einen Effekt hat das nochmal für so eine Jugendmannschaft oder auch für dich als Cheftrainer?
Ja, top für uns sowieso. Das haben wir damals mit Martin Kobylanski eingeführt. Das war so ein bisschen der erste Co-Trainer von den Profis, wo er dabei war, weil er einfach Bock hatte. Hat gesagt, er hat Zeit. Ja. Und der war dann bei mir dabei und da haben wir so ein bisschen angefangen. Und für uns ist es eine Top-Sache einfach, wenn da Profis von oben runterkommen, von ihren Erfahrungen erzählen können und auch teilweise Übungen anders sehen, auch als Spieler noch sehen quasi. Und die entwickeln sich natürlich auch immer weiter, vielleicht mal später Trainer zu sein. Aber im Endeffekt für die Jungs macht es auch was und die werden dann natürlich positiv und gehen mit einem positiven Gefühl nach Hause. Ja. Jetzt war auch zum Beispiel Athletiktrainer von Adler Mannheim quasi.
David Wolf.
Der David Wolf auch da bei uns. Den habe ich dann auch so ein bisschen erzählen lassen, quasi so ein bisschen über seine Karriere, was er macht, was er getan hat und so weiter. Und da war auch zu hören, dass der Eigenantrieb ganz, ganz, ganz oben war von ihm. Ja. Und das ist, wie gesagt, positiv für die Jungs auch. Ja.
Gibt es da noch weitere Profis, die sich da in der Richtung engagieren oder bei euch mal präsent sind oder überhaupt von der ersten Mannschaft, Trainer vielleicht auch mal vorbeischaut oder irgendwas oder Co-Trainer?
Also da ist der Felix Lohkämper, ist quasi in der U16 dabei.
Genau.
Dann war der Schipnowski, war auch in der U16 dabei, aber ist ja leider weggegangen.
Terence Boyd.
In der U17 ist quasi Niklas Hoffmann und Terence Boyd. Und bei uns quasi ist Janis Sitan und Rico Benatelli. Genau.
Also ich denke mal, das hat ja auch mit dem zu tun, dass die ihren Trainerschein gemacht haben.
Ja, aber die hätten quasi auch schon aufhören können, aber denen macht es auch Spaß, mit den Jungs, auch den Jungs was beizubringen. Also es ist für beide ein Effekt, ja? Also sowohl als auch, ja? Also für die Profis quasi, die sehen eine andere Sichtweise, weil Trainertum und Spieler ist was ganz anderes, ja, und es ist auch für die ein Lerneffekt, ja, und teilweise, wo der, ich weiß noch, wo der erste Mal vor der Mannschaft stand von denen, Profis, die waren dann auch trotzdem nervös und haben sich da angestellt, haben gedacht, okay, das sind gar nicht Profis im Trainertum. Ja.
Aber schön, das wollte ich hören, dass da auch durchaus Motivation über dem, ich muss jetzt hier was praktisch machen für den Trainerschein, hinausgeht, sehr gut.
Ja, wir sehen die Identifikation der Spieler aus dem Profikader. Also wenn ich Niklas sehe oder Terence sehe, wenn die dann kurz vom Training sind oder früher da sind am Alsenweg, die kommen nochmal vorbei im Förderzentrum und fragen nach und unterhalten sich mit den Jungs. Und wenn an dem Tag Spieltag ist, wo die Profis trainieren, da sind die draußen bei uns und bis sie wieder beim Training sein müssen, der Profis, stehen die an der Seite. Und ich denke, also ich merke es und ich denke auch Maurice Hirsch, deswegen sind die Jungs ja auch bei uns, die machen das mit Leidenschaft. Also die identifizieren sich 100% damit. Man merkt es auch, man spürt es auch, ja. Wenn dann Terence nochmal die Stürmer mal packt, ja, mit denen mal trainiert. Und ich will nicht wissen, was in dem einen oder anderen Spieler davor geht, gell, wenn er auf einmal wirklich einen Profi an seiner Seite hat. Gell. Also top. Also das ist wirklich spitze. Klasse.
Dir liegt was auf der Zunge, Andi, habe ich so einen Eindruck?
Nee, alles gut. Wie gesagt, ich sag ja nur, wie gesagt, auch so ein Terence oder so, der hat ja auch schon viel erlebt, viele Trainer durchgemacht, auch Kobe quasi damals viele Trainer durchgemacht und die erzählen halt von ihren Erfahrungen und dann habe ich auch gesagt, hey du Terence, ich habe da einen ambitionierten, aber so der Eigenantrieb, der fehlt noch so ein bisschen, red mal mit ihm, weil ich, von mir hört das vielleicht, von dir ist mal eine andere Seite quasi, ja, du hast vielleicht ein bisschen anders, ja. Und teilweise, klar, wenn die dann oben sind, auch so ein Danny, Denno quasi, Janne hatten dann auch so ein bisschen an die Hand genommen am Anfang, ja, weil das ist dann halt eine Bindung da ist und das ist einfach das Gute an der ganzen Situation für alle.
Hört sich total cool an, also ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht unbedingt, ich meine, ihr habt ja jetzt schon 20 Jahre Waldhof mitgemacht, ne, wenn ich richtig gerechnet habe oder fast, ja doch, ne, eigentlich, ja. Das war ja wahrscheinlich auch nicht immer so, dass die Identifikation der ersten Mannschaft jetzt im Jugendbereich da war, so in dem.
Ja, gut. Also ich kann mich echt, wie du schon sagst, Höhen, Tiefen, ich habe da wirklich auch einiges mitgemacht, gesehen und so in den letzten Jahren, was sich da entwickelt hat, ja, also auch gerade so die Identifikation von den Profis in den Juniorenbereich, also das kenne ich nicht, ja, habe ich nicht gekannt davor. Es war immer so steril und so dieses Miteinander, das war halt nicht da. Vielleicht entwickeln sich ja auch die Spieler ein bisschen weiter, was das angeht. Und ich denke, Andi kann das auch unterzeichnen. Es macht auch Riesenspaß, sich mit denen auszutauschen. Du bist auf gleicher Wellenlänge, du unterhältst dich, es macht Spaß. Und am Ende des Tages geht es um den Fußball, geht es um den Waldhof und die Jungs halt besser zu machen und zu entwickeln.
Super, fantastisch, muss ich wirklich sagen.
Ihr seid eingeladen, kommt mal vorbei.
Machen wir gerne. Vielleicht einmal genau die Frage dazu. Wir haben jetzt viel von Leidenschaft, Wille, Eigenantrieb gehört. Genau, auch gern aus deiner Sicht, Andi und Gökhan, Teammanager, Trainer, wie fördert man einen Spieler? Also heißt das, okay, ich gehe mit dir einen Kaffee drin, erzähle ein paar Geheimnisse über Fußball oder wie sieht es konkret im Alltag aus? Man heißt immer, man fördert einen. Vielleicht mal da ein bisschen Blick von euch.
Gut, klar, wir gehen viel übers Training. Da wollen wir sie halt entwickeln. Wir trainieren auch teilweise 5-6 Mal die Woche, ja, einfach um den Abstand zu den Profis relativ gering zu halten. Ja. Klar sind es auch viele Spieler nicht gewohnt, ja, weil wenn ich an unsere Zeit damals denke, wir waren jederzeit immer auf dem Bolzplatz, haben viel Wiederholungen gehabt. Und das ist ja das, was immer ausmacht quasi, dass ich, egal was ich mache, viele Wiederholungen mache, weil dann kann ich nur besser werden. Und so versuchen wir es halt zu fördern, dass wir ständig halt versuchen, die Jungs in Situationen zu bringen, was sie halt ständig haben. Ja? Und dann halt im 2 gegen 2, im 3 gegen 3 zu spielen und da immer Situationen, weil das Spiel vom Wochenende, das kann man halt auch nicht kopieren. Ja? Deswegen versuchen wir sie in viele mögliche Situationen zu bringen, die eventuell am Wochenende vorkommen können.
Jetzt würde ich einmal ganz kurz auf den Punkt eingehen, den du angesprochen hast. Früher, ihr wart auf dem Bolzplatz etc. Wie sah denn eigentlich eure eigene Fußballerkarriere aus, eure eigene Spielerkarriere?
Also ich habe damals auch beim Phoenix Mannheim angefangen, auch bei den Bambinis relativ früh, mit, ich glaube, 4,5, 5 Jahren war ich. War dann auch teilweise mit Weggefährten wie Kostas Kafaltsis, war auch bei Phoenix Mannheim, der hat da auch gespielt. Der war, glaube ich, 2-3 Jahre älter. Aber so hat es angefangen und dann irgendwann bin ich dann zum SV Waldhof in die Jugend gekommen. War dann auch längere Zeit dort, habe dann immer gewechselt mit dem anderen Verein auch noch teilweise, den ich jetzt nicht nennen wollte oder sollte. Bin dann in den aktiven Bereich quasi nach TSG Weinheim gegangen, habe dann auch dort in der Oberliga gespielt. Von der TSG Weinheim bin ich dann nach Sandhausen gewechselt. Dann sind wir da mit Sandhausen aufgestiegen in die Regionalliga, was bei mir so ein bisschen bitter war. Ich habe damals im Harder Cup im Endspiel gegen Hoffenheim mir das Kreuzband gerissen und noch einen Knorpelschaden und habe dann auch, Sandhausen hat mir dann damals noch den Vertrag verlängert, aber ich musste dann leider meine Karriere relativ frühzeitig beenden, ja, und das war dann mit 26 und daraufhin bin ich zum Waldhof gekommen, haben sie mich angefragt, wie es aussieht, ob ich nicht, weil ich ja schon mal beim Waldhof war, ob ich nicht mal mir das vorstellen könnte, so als Trainer einzusteigen, genau.
Ja, Andi hat definitiv mehr in seiner Historie und bei mir, ich mach's kurz und knapp, also bei mir bin vom Alter her ein bisschen, ja, haben wir einen Altersunterschied zu Andi. Zu meiner Zeit war es die Landesliga, die höchste Klasse, die ich gespielt habe. Und damals waren auch wirklich Mannschaften in der Landesliga wie Hoffenheim 2. Und ich hatte mich aber damals ziemlich früh dazu entschieden, im Bereich Trainer einzusteigen. Und wie gesagt, hatte dann damals wirklich das große Glück, einen wunderbaren Menschen wie Walter Brat kennenlernen zu dürfen. Und haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Sei es bei ihm in der Soccerhalle oder im Trainingsgelände. Für mich hat, also Walter hat mich sehr geprägt, sage ich. Top-Persönlichkeit. Und so ist man dann genau in dieses Trainergeschäft eingestiegen. Und zum Schluss habe ich mich dann auf einen neuen Weg entschieden, dass ich dann den Bereich Teammanager übernehmen möchte.
Okay, du hast beim Waldhof Landesliga gespielt? Also
nicht beim Waldhof, nein.
Magst du den Verein noch nennen? Oder?
Also kann ich ruhig machen, ja. Das war damals Türkspor Mannheim.
Okay.
Das war die, ich will mal sagen, die goldene Zeit von Türkspor. Wirklich in der Landesliga gespielt. Und wie Mannschaften wie Astoria Waldorf oder Sandhausen haben wir gehabt. Wir haben Hoffenheim 2 gehabt. Und danach habe ich gesagt, gut, das reicht jetzt. Und will mich genau im Trainergeschäft will ich mich wiederfinden.
Das heißt, du hast dann auch die Trainerlizenz damals gemacht und hast du wahrscheinlich auch immer noch so...
Die hatte ich gemacht, aber habe sie nicht mehr verlängert.
Ah, die verlängert man dann.
Genau, okay. Habe sie nicht mehr verlängert und deswegen war das für mich, ja, habe ich gesagt, möchte ich gerne ins Management einsteigen, beziehungsweise als Teammanager fungieren. Und deswegen war eine gute Entscheidung. Daher passt das.
Dann mal die Frage von mir, wie hat sich das, ich nenne es jetzt mal Geschäft, Fußball die letzten Jahre so entwickelt? Was sagt ihr zwei dazu, jetzt auch in euren Positionen, einmal als Trainer und einmal als Teammanager? Ich glaube, da hat man zwei verschiedene Sichten auf den Sport nochmal. Wie hat sich das so entwickelt?
Der Fußball allgemein ist schneller geworden, definitiv.
Die Plätze haben sich verändert.
Früher
hat man Hartplatz gehabt, jetzt mittlerweile halt Kunstrasenplätze. Ja. Ich weiß nicht, ob das immer besser ist. Teilweise merkt man ja auch viele Kreuzbandgeschichten etc., was schwierig ist.
Nur am Alsenweg hat man noch einen Kunstrasen, der sich anfühlt wie ein Hartplatz. Aber
ja, das ist ein Thema.
Ja, aber irgendwann gewöhnst du dich dran. Klar wäre es top, wenn wir auch, was das angeht, Kunstrasenplätze, wenn wir da genau einen neuen Platz bekommen, dass wir dann unter anderen Bedingungen noch trainieren können. Aber die Jungs haben sich dran gewöhnt, Andi. Schwierig. Wäre halt top.
Gut, was ich jetzt aus Trainersicht sagen könnte, ist halt klar, das ist alles ein bisschen athletischer geworden. Ja? Teilweise, klar, die sind schon ein bisschen reifer geworden, die Jungs auch. Klar, die Menschheit entwickelt sich ja auch und auch das Physische hat sich ja auch anders entwickelt. Ja? Teilweise sieht man ja schon Spieler, die mit 17, 18 dann in der Champions League spielen oder so. Ja? Oder wie jetzt auch bei uns ein Kenny, der war ja auch relativ weit, relativ robust, ja, und relativ körperlich auch weit schon, genau. Und das hat sich schon in eine andere Richtung entwickelt, ja, quasi.
Okay. Geschäft ist wahrscheinlich gleich geblieben, angenehm. im Fußball. Ich meine, das ist jetzt im sportlichen Bereich, aber ich denke mal, es ist ja auch immer mehr Geld im System. Das macht es wahrscheinlich auch nicht einfacher, vermute ich mal, oder?
Das ist ein Konkurrenzkampf letztendlich, ja. Mhm. Der Sport ist nicht mehr für mich so im Vordergrund. Da geht es auch wirklich um monetäres Thema. Man merkt auch, dass auch viele Vereine bereit sind, solche Summen zu zahlen, ja. Und dementsprechend wird es schwieriger für Vereine, die finanziell, sage ich mal, jetzt nicht so gut aufgestellt sind. Und dann machst du das halt nur mit Eigenmitteln, sprich versuchst, dich weiterzuentwickeln. Aber ist alles Kommerz. Deswegen ist das, ich sag mal, ist ein Business, ja.
Ja, aber das würde ich ja sagen, das ist genauso in der Wirtschaft. Also da fressen die Großen die Kleinen auf, ja. Und so ist es ja auch im Fußball genauso, ja. Also da spielt halt eine Geld ganz große Rolle, ja. Und da sollte man halt ja, trotzdem drauf achten und schauen, ja.
Gerade mal eine Nachfrage dazu. Berater ist ja immer wieder so ein Thema. Habt ihr da viel mit zu tun, Leiden, Freude, keine Ahnung?
Sehr viel, sehr viel. Also ich werde nicht täglich kontaktiert, aber schon wöchentlich von irgendwelchen Beratern, die dann irgendwelche Spieler sagen, bringen, das ist das nächste Talent. Ja? Also da werden wir schon regelmäßig kontaktiert. Ja,
man hat ein Netzwerk, wo man von Berater kontaktiert wird. Es sind auch teilweise Spieler dabei, die ja, wo es passt, die dann zum Verein dazu stoßen, ein Teil von der Mannschaft werden. Aber auch hier wieder, ja, Berater, ich meine, ich brauche es euch nicht sagen, gibt es wie Sand am Meer. Und gefühlt hat jeder einen Berater, jeder Spieler. Alter spielt da keine Rolle mehr.
Mhm. Und gerade so jetzt so NLZ, da wird es halt nochmal und ja, wir haben den Berater und teilweise dann geht es ja nur noch über Verträge hinaus, ja. Und da wird es dann schon ein bisschen schwieriger, dann, sag ich mal, auch gute Jungs, sag ich mal, ohne Berater zu finden.
Okay. Also ich hatte tatsächlich mal das Thema gehabt, im Malzenweg, da, das war die Anfangszeit, als wir genau bei Anpfiff ins Leben ausgeschieden sind. Klar, dann bist du auf der Suche und war tatsächlich mal ein Berater vor Ort, mit dem haben wir uns ausgetauscht. Das Gespräch ging nicht lang, war kurz. Bevor man sich hingesetzt hat, die erste Frage, die man gestellt bekommen hat, war, wie sieht's denn mit Probetraining bei den Profis aus? Dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, dass ich mich bedanke, dass die Herrschaften da waren, aber ihr seid in den falschen Räumlichkeiten, da müsst ihr rübergehen. Der Profitrakt ist drüben, wir sind hier im Juniorenbereich und deswegen brauchen wir gar nicht damit anfangen. Ja? Also das waren so Gespräche, der Junge hat auch nicht mehr trainiert. Aber gut, ist halt manchmal so.
Dann hätte ich noch die Frage, weil wir in Südwesten hier einen geballten Fußballraum haben. Wie schwer ist es, mit der Konkurrenz umzugehen hier im Raum?
Also nicht hier im Studio.
Ja. Du hast ja viele Vereine, die auch schon nachwuchstechnisch sehr stark sind.
Das ist ja, wie gesagt, das ist ja auch so ein bisschen NLZ geschuldet. Wichtig wäre ja für uns, dass wir ein NLZ werden, einfach aus dem Grund, dass wir auch diese Spieler hier halten können, die alleine schon in Mannheim und Umgebung wohnen, ja, weil teilweise sieht man an verschiedenen Tankstellen etc. Busse, die dann die Spieler aus Mannheim einsammeln und das wäre halt schon sinnvoll oder wertvoll, wenn wir die halten können. Ja, dann würden wir schon einen Schritt nach vorne kommen. Ja.
Du hast jetzt eben auch angesprochen, oder ihr habt beide angesprochen, gute Spieler sind schwierig zu finden und gute Spieler will natürlich jeder irgendwie. Aber welche Qualitäten machen denn für euch gute Spieler in der Jugend aus? Wir haben jetzt viel über Wille gesprochen und mentale Stärke, aber was sind so die in deinen Präsentationen zum Beispiel auch, wenn du da was vorbereitest, Andi, dann gerne bei dir die Frage erstmal, genau, welche Qualitäten sind dir da am wichtigsten?
Gut, ich meine, es kommt immer auf den individuell an. Ja, es gibt auch verschiedene Positionen, wo wir auch sehen. Klar, wir haben eine gewisse Spielphilosophie, ja, und nach den Kriterien schauen wir schon, ja, dass wir sagen, okay, wir würden gern als Beispiel hochpressen, wollen viel läuferisch starke Spieler haben, die auch das Tempo mitgehen können, wo wir sagen, okay, das wäre wünschenswert, ja. Und halt klar, gewisse Talent muss man immer mitbringen, egal was man macht, sollte vorhanden sein. Ja. Und ja, da gibt es viele Faktoren, wo wir drauf schauen, aber so einfach zu sagen, das oder das ist, da gucken wir explizit drauf, ist es nicht. Ja. Wir gucken auf das Gesamte. Ja. Natürlich schauen wir auch mal so ein bisschen nicht nur den Spieler an, teilweise auch mal die Elternteile, auch mal, wie der Gökhan auch vorhin schon gesagt hat, Berater, was sind die Aussagen, wie treffen sie die Aussagen, wie haben sie sich teilweise auch bei den anderen Vereinen verhalten oder verabschiedet, ja, das spielt ja auch eine große Rolle eigentlich, auch für uns, ja, einfach, wie gesagt, dass wir da auch mit denen auch gut arbeiten können, ja.
Wurde tatsächlich auch gefragt von einem Hörer, der genau darauf abzielt, welche Rolle spielen denn die Eltern und das Umfeld generell in der Entwicklung von jungen Spielern?
Möchtest du?
Also ich habe es damals, ich habe glaube ich im Artikel war im Mannheimer Morgen damals drin, mit Florian Flick, den hatte ich ja auch 2 Jahre und ich habe gesagt, ganz wichtig, das Elternhaus, es ist ein solides Elternhaus sein, das Elternhaus muss auch dafür brennen und hinten dran stehen. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig. Wichtig ist, dass auch meiner Meinung nach, dass die Eltern gar nicht so viel Druck aufbauen, weil der Druck kommt von uns schon. Ja? Dass die aber immer hinten stehen oder hinter ihrem Sohn stehen und quasi immer da sind für den Sohn. Ja? Und deswegen ist schon Elternhaus und ein funktionierendes, gutes Elternhaus extrem wichtig.
Also was Druck angeht, für mich, ich schaue mir auch Trainingseinheiten von den jüngeren U-Mannschaften an und ich stelle da wirklich fest, dass von außen auch sehr viel Druck ausgeübt wird auf die Spieler. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie merkst du das? Das siehst du, wenn ein Spieler einen Fehlpass spielt oder das Tor nicht trifft, dann bei dem einen oder anderen geht der Blick sofort nach außen. Geht nach draußen zum Elternteil. Das haben wir eigentlich auch gut aktuell hinbekommen, dass wir nochmal einen Zaun haben, dass die Eltern während der Trainingseinheit nicht in der Nähe von den Trainingsplätzen sind. Bei Spieltagen ist es was anderes natürlich, ja. Ich finde, dass die Spieler fängt schon morgens in der Schule an, Druck haben, ja. Dann geht es weiter, Vorbereitung auf eine Klassenarbeit oder müssen lernen, dann kommen sie zum Training, da sind sie auch permanent unter Druck und wenn dann vom Elternhaus noch Druck kommt, das ist nicht gesund. Ja, und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir vielleicht nochmal für die Eltern so eine Fußballmannschaft gründen sollten, dass die, weil von denen kommt dann sehr viel von außen, dass die vielleicht auch mal eine Runde mitkicken.
Neue Talente entdecken
für die so, erste genau. Mannschaft. Das weiß ich nicht, aber ich ja, das sieht man schon von außen, dass bei dem einen oder anderen jungen Spieler, dass da die Blicke nach außen gehen, ja. Und das ist nicht gut.
Wie geht ihr damit um? Versucht ihr da Einfluss zu nehmen dann auf Eltern vielleicht auch? Also im Positiven? Oder Leute sagen, hey, oder habt ihr da keine Möglichkeit, da irgendwo einzuwirken schon?
Also gehen wir schon drauf ein. Mhm. Teilweise, wenn dann auch uns das natürlich nicht passt oder wenn es dann teilweise auch wild ist, dann funken wir dann schon dazwischen und versuchen dann auch mal mit den Eltern einfach mal ein Gespräch zu führen und zu sagen, ja, wir üben den Druck aus, bitte guckt, dass ihr den Druck relativ gering haltet, einfach steht hinter eurem Sohn, ja, weil der Druck kommt von uns und sollte von uns kommen, ja, und nicht von denen, genau.
Okay.
Weil du es eben angesprochen hast, Gökhan, die Jungs gehen morgens in die Schule natürlich für eine Klassenarbeit vorbereiten etc. Wie sind denn eigentlich so die Trainingszeiten in der Jugend? Wie ist so der grobe Tagesablauf von den Jungs? Gehen die auf unterschiedliche Schulen, auch in Mannheim und auch der Region? Ne? Wie kann man sich das grob vorstellen?
Ja, also wir fangen an. Im Leistungsbereich würde ich jetzt mal ansprechen, die U17, U19 und U21, von den Zeiten her trainieren wir gleich. Das heißt, Trainingsbeginn ist 19 Uhr und die Jungs sind dann praktisch, je nachdem, um 18 Uhr, 18:30 Uhr müssen sie, Andi, spätestens in der Kabine sein und dass man sich auf das Training vorbereitet. Klar, man in der U17 hast du nochmal am Spieler oder auch aus der U19, die von weiterkommen, ja, und wo Zeit wirklich sehr kostbar ist. Ganz schnell aus der Schule raus, wenn die bis um 15 Uhr Schule haben, ja, vielleicht unterwegs noch was gegessen, ja, und dann dieser Druck, den der Andi vorhin auch angesprochen hat, ja. U21 ist, das sind die Spieler volljährig, vielleicht hast du den einen oder anderen Student dabei oder einen, der Ausbildung macht, aber primär so in Altersklasse U17, U19 ist es natürlich alles, ne, vom Zeitplan her schon eng getaktet. Genau.
Und natürlich auch die Jungs, die irgendwie eine Ausbildung machen oder so, wahrscheinlich auch über Kooperationspartner oder man ist da wahrscheinlich schon im Austausch dann über, könnte ich mir vorstellen, auch Martin Willig, der so ein bisschen der pädagogische Leiter so ein bisschen ist, oder welche Rolle spielt das Thema so?
Das ist deine Aufgabe.
Ja.
Wir
haben die Möglichkeit, vielleicht über Kooperation dann nochmal Kontakt aufzunehmen. Es kommen auch teilweise Unternehmen, die dann am Alzenweg nochmal einen Vortrag halten, wo man dann genau sich bewerben kann. Und für uns ist es wichtig, dass wir zweigleisig fahren, die Jungs. Das heißt, Schule und Sport. Klar, möchte jeder Profi werden, aber was ist, wenn du irgendwann mal nicht mehr kicken kannst und deine Brötchen damit nicht verdienen kannst? Brauchst du natürlich noch ein Standbein, und deswegen ist es für uns sehr, sehr wichtig, dass die Jungs sich da auch weiterentwickeln. Und wir stehen bei uns am Malzenweg, stehen wir auch bereit für die Jungs da, auch was zu unternehmen, die da zu unterstützen. Und letztendlich ist der Löwenanteil aber in der Schule, also ausbildungstechnisch haben wir nicht viele Spieler da.
Dann die Frage ist, wie zufrieden seid ihr mit dem aktuellen Abschneiden der einzelnen Mannschaften? Vielleicht fangen wir mal mit der U19 an.
Ja, U19 sind wir nicht zufrieden. Hat auch folgenden Grund. Wir haben uns da ein bisschen mehr erwartet und mehr vorgestellt. Leider hatten wir auch viel Verletzungspech Jetzt ist auch quasi wieder einer dazugekommen mit Philipp Fässer, der damals ausgefallen ist mit Syndesmoseband gerissen. Jetzt hat er jetzt wollte er einsteigen ins Training. Jetzt hat sich rausgestellt, dass er einen Kreuzbandriss hatte. Wurde auch heute operiert und da auch nochmal gute Besserung und gute Genesung. Ja, weil es echt schwer ist, auch in dem Alter dann wieder so zu kommen. Aber da bin ich festen Fels Überzeugung, dass der wieder das schaffen wird und da in eine gute Richtung geht. Aber wie gesagt, U19 war jetzt nicht optimal für uns. Wie gesagt, wir haben es uns besser und anders erwartet und besser vorgestellt.
Die U17 hat alles richtig gemacht, ist zu Recht in der Vorrunde in der Oberliga Meister geworden und somit sich qualifiziert für die NLZ-Liga, sprich für die Bundesliga. Und da starten wir jetzt bereits am Samstag um 13 Uhr im Malzenweg-Stadion mit der Rückrunde. Zu Gast wird Elversberg sein. Ich hoffe, dass zahlreiche Fans kommen, die Jungs supporten, gerade beim ersten Spiel. Und Malzenweg-Stadion, Platz ist genug. Und da freuen wir uns auf zahlreiche Fans, die die Mannschaft unterstützen.
Genau, du, darf sich jeder Zuhörer angesprochen fühlen. Ne?
Ja.
Das mal zu unterstreichen.
Genau, die U17 mit Maurice Hirsch und seinem Trainerteam haben es top gemacht in der Vorrunde, wirklich. Auch da haben wir den einen oder anderen Spieler mit Blessuren, aber ich hoffe, dass die dann auch wieder zeitnah wieder im Trainingsbetrieb sind. U21 mit Walid und sein Trainerteam, auch da mittleres Mittelfeld, machen wirklich, wir haben einen Altersdurchschnitt von ca. 19, 20 Jahren in der U21, spielen in der Verbandsliga Nordbaden und ärgern mal den einen oder anderen Großen. Ja? Und auch die Jungs machen wirklich einen Top-Job in der U21. Der Löwenanteil der Spieler sind Spieler, die aus der U19 rauskommen, die wir dann in der U21 haben sie da nochmal die Möglichkeit, sich zu empfehlen. Und das ist ein klasse Projekt, dass wir da auch weiterhin mit den Spielern, wo wir Meinung sind, dass die den nächsten Schritt machen können, aber noch ein bisschen Zeit brauchen, die mir dann nochmal in der U21 ausbilden.
Vielleicht ganz kurz auf das Thema eingehend, wie ist der Sprung eurer Meinung nach zu groß zwischen jetzt U17, NLZ-Liga, dann U19, Oberliga, U21, Verbandsliga und dann erste Mannschaft, dritte Liga? Wie schätzt ihr das so ein? Ist das nicht so ein bisschen auf und ab oder ist handelbar?
Ja, vielleicht gerade, sagen wir mal, der Sprung jetzt U21 dann. Dritte Liga ist ja, Verbandsliga, dritte Liga sind schon ein paar Klassen dazwischen. Wie schwer oder optimal, sage ich mal, ist es für dann?
Natürlich ist es nicht optimal, aber wie nochmal vorhin schon erwähnt, ist es auch immer Geld. Ja? Geld spielt immer eine große Rolle, aber tendenziell würden wir es natürlich alle gern sehen, dass die U21 in der Oberliga spielt. Ja? Einfach, dass der Sprung nach oben viel kleiner ist. Ja? Und das sollte auch das Ziel sein, quasi vom Verein, dass man sagt, okay, die U21 nach oben führen in die Oberliga. Mhm.
Das wäre der richtige Weg,
genau.
Um auch den Abstand zu verringern. Und auch in der Oberliga Baden-Württemberg wird Fußball gespielt. Und wie gesagt, es wäre top, wenn wir in der nächsten Zeit wirklich diesen Sprung schaffen, um auch wirklich den Weg kürzer zu haben.
Und ja, denke ich auch. Und dann habt ihr noch angesprochen, jetzt in der Rückrunde spielt die U17 in der NLZ-Liga. Vielleicht auch da nochmal ganz kurz den Modus, der jetzt noch nicht so ganz alt ist, aber relativ neu. Wie funktioniert das denn grob mit Hinrunde, Rückrunde, Aufstieg in der Winterpause? Das ist ja auch eher ungewöhnlich.
Ja, der Modus ist neu. Wir haben in der Vorrunde in der Oberliga gespielt, sind Meister geworden in der Vorrunde und haben uns damit qualifiziert. Wenn du in der Bundesliga spielst, sprich in der NLZ-Liga, die ersten drei Mannschaften spielen dann um die deutsche Meisterschaft und der Rest spielt dann in der Hauptrunde nochmal.
Gruppe B ist es.
Gruppe B, genau.
Es gibt Gruppe A und Gruppe B.
Und genau, wenn du NLZ bist, bist du automatisch jedes Jahr in dieser Liga, der NLZ-Liga. Ansonsten steigst du wieder ab.
Und die NLZ-Vereine, die können nicht absteigen. Genau, um da auch den Druck von den Jugendlichen so ein bisschen zu nehmen. Das haben die auch so gemacht. Auch teilweise für die Mannschaften, die in der Oberliga sind, dass sie, wenn sie einen starken Jahrgang haben, dass die aufsteigen und dann halt auch gegen gute Mannschaften aus der NLZ-Liga spielen können. Einfach mit dem guten Jahrgang. Ich denke, das ist ein ganz gutes Konzept. Wichtig wäre so ein bisschen auf der Rückrunde noch was aufzubauen, weil jetzt ist es bei uns so ein bisschen, ja, da ist die Luft raus, wenn wir jetzt Meister werden, da passiert gar nichts. Und wir spielen jetzt theoretisch um die goldene Ananas, ja. Und das ist halt ein bisschen, da muss der DFB sich was einfallen lassen, meiner Meinung nach.
Aber kann man sich jetzt nicht, kann man sich nicht über die Rückrunde qualifizieren?
Nein.
Für die, okay.
Nein.
Ah, okay. Das heißt, also, nächste Runde geht so oder so wieder in der Oberliga los. Außer das
außer wir wären NLZ, dann ja, würden wir automatisch aufsteigen und ja, sind dann in der NLZ-Liga drin, quasi. Aber so, wir könnten jetzt nicht, wenn wir Erster werden in der Rückrunde oder ein anderer Verein Erster wird, der könnte nicht aufsteigen.
Okay. Und wie läuft es bei der U19? Da ist das genauso, das System? Oder da ist
gleiches System. Also okay. U17, U19, gleiches System. Ja, genau.
Ach ja. Okay, was ich noch wissen wollte, ist vorhin ein bisschen untergegangen. Genau, also Anbindung zur ersten Mannschaft, was die Spieler betrifft, ist super. Wie sieht es da aus mit sportlicher Leitung, Trainer und so weiter und so fort? Ist da ein Austausch da? Ist da, ist da unter ein Austausch da?
Ja gut, also von unserer Seite her, ja, ist ein Austausch da. Wie gesagt, ich habe auch... Habe ich euch vorhin auch kurz im Smalltalk gesagt, eine Präsentation für den Herr Schober quasi vorbereitet über unsere Jungs, was gut ist. Genauso war es vom U21-Trainer. Also da ist definitiv ein Austausch da. Wie überall kann der immer besser sein, ja, okay. Logischerweise.
Okay. Aber das läuft, wenn ich richtig verstanden habe, dann über Matthias Schober im Endeffekt.
Matthias auch, Schober, Kai Hertling quasi, okay. Die sind regelmäßig im Austausch. Ja. Ja. Und die setzen sich, glaube ich, einmal die Woche auch zusammen. Ne? Ja. Also da ist der Ausschau schon vorhanden und auch gut. Ja,
ja, das habe ich auch schon anders gehört in der Vergangenheit. Der Richtung ist schon ein Ansatz. Genau. Eine Frage vielleicht noch. Wie ist es denn jetzt gerade mit diesem, naja, mal doch großen Abstand U21, erste Mannschaft, macht es dann schwierig, auch Spieler im Nachwuchsbereich zu bekommen, weil die vielleicht sich weniger Chancen ausrechnen, dann als Sprungbrett oder vielleicht nicht Verbandsliga spielen wollen?
Naja, wie ich vorhin schon gesagt habe, wichtig ist ja immer so ein bisschen die Durchlässigkeit. Ja? Wenn wir das schaffen, immer mal einen oder anderen auch mal oben mittrainieren zu lassen, spricht sich das bei den Jungs rum. Ja? Und dann kriegen wir auch qualitativ sehr, sehr, sehr gute Spieler auch mal zum Waldhof und dann glaube ich, dass der Abstand nicht so groß ist, ja, wo auch dann mal in der dritten Liga helfen können oder auch über eine gewisse Zeit hin, klar, müssen sie sich auch erstmal gewöhnen dran, aber dann im Nachhinein helfen können, wie jetzt auch Kenny war ja ein gutes Beispiel, der es auch über die U19 von uns in die U21 geschafft hat, aber dann auch relativ schnell oben dabei war und jetzt bei Paderborn in der zweiten Liga ist. Ja. Ist ja für uns als Verein, als Trainerteam und was Positives. Genau.
Finde ich ein sehr schönes Schlusswort und vor allem ganz persönlich auch einfach ein Ausblick, dass man da einfach ja, was Positives mitnehmen muss und einfach hoffen sollte oder drauf baut, dass man da gute Spieler ausbildet, die man dann eben, ja, wenn teilweise abgeben kann, aber die in jedem Fall den Waldhof einfach repräsentieren und aus der eigenen Jugend kommen. Genau. Dann vielen Dank, dass ihr beide heute da wart bei uns in der Sendung. Wir kommen langsam zum Ende. Weil du es vorhin angesprochen hast, schon Gökhan, nochmal der Aufruf auch von uns. Kommt alle am Freitag erstmal zum Spiel der ersten Mannschaft ins Carl-Benz-Stadion, 19 Uhr gegen Ulm. Mindestens genauso wichtig ist aber das erste Spiel der Rückrunde der U17 in der NLZ-Liga gegen SV Elversberg um 13 Uhr genau. Am Alsenweg. Genau, unterstützt da die Jungs, aber auch den e.V. mit eurer Eintrittskarte. Genau, dann vielen Dank nochmal, dass ihr da wart.
Dankeschön, dass wir da sein durften.
Vielen Dank. Danke. Auch von meiner Seite aus.
Und gehört habt ihr uns im Bermudafunk in Mannheim auf der 89,6 und in Heidelberg auf der 105,4 oder auf bermudafunk.org. Das war eine spannende Sendung. Danke, dass ihr da wart. Am Mikrofon waren der Luca, der Schredder, der Nennert
und der Max.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein. Du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten auch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Feind. Du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich, yeah. 1907 bis 2700 Jahre SV Waldhof, Mann, ich find's nicht übertrieben. Wenn ich sag, dass es mir gut geht, der Waldhof in meinem Leben steht. Ich stehe weiter hinter dir, egal wohin der Wind weht. Hoffenheim, RB Leipzig, halt die Fresse. Diesen Scheiß will ich nicht hören, weil wir uns niemals mit euch messen. Mir egal, was auch passiert, denn Liebe kennt keine Liga. Mit diesen Fans im Rücken gibt's für mich nur einen Sieger. Blau-Schwarz, SVW.
Meine Liebe ist so large wie Markus, doch es tut mir so weh, dass ich dich, mein Verein, nenn, so tief in meinem Herzen trage. Doch eines weiß ich sicher, ich stell dich niemals in Frage. So wie meine Eltern schon seit Jahren nur zum Waldhof gehen, werde ich mich noch in Jahren auf unserem Waldhof sehen. Das sind Primo und MJ hier vereint, blau und schwarz für den Verein, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten auch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, yeah.
SV Waldhof
Mannheim. This is Radio.
SV Waldheim Mannhof, ne, beim SV Mannheim Waldhof, Waldhof Mannheim.